SWR aktuell Infodate am Abend.
Mein Name ist Ulrike Alex. Der Bahnstreik endet. Bei den Verhandlungen hat sich aber nichts bewegt. Die Lokführer fordern nach wie vor, die Arbeitszeit für Schichtarbeiter auf 35 Stunden zu kürzen, das Gehalt aber gleich zu lassen. Die Deutsche Bahn lehnt das ab. Über die Tage wurde von den Reisenden zu dem Streik viel Frust, aber auch viel Zustimmung laut. Und so war die Stimmung auch am letzten Tag in Friedrichshafen, als das Ende des Streiks absehbar war.
Ja, da freue ich mich richtig drauf. Man ist richtig fertig. Es ist richtig kalt und man hat eigentlich keine Lust.
Dann kommen wir wieder pünktlich zur Arbeit. Ne? Ich habe ein Taxi bestellt, weil kein Zug mehr fährt. Und jetzt fallen irgendwie die Busse auch noch ein bisschen aus bei mir.
Es gibt natürlich Leute, die auf den Zug angewiesen sind. Und dass die sich natürlich dann ärgern darüber, ist auch verständlich. Ich habe da schon irgendwie ein bisschen Verständnis für alle eigentlich. Für die, wo sich ärgern und für die, wo streiken.
Die Bauernproteste, die gingen auch heute weiter. Bei einer Großkundgebung in Nürnberg sicherte der bayerische Ministerpräsident Söder seine Unterstützung zu. Auch bei der Bevölkerung herrscht viel Zustimmung. Im ZDF-Politbarometer erklärten mehr als 2/3 der Befragten, dass sie Verständnis hätten. In der Diskussion um die Kürzungen in der Landwirtschaft fordert die baden-württembergische CDU-Landtagsfraktion einen Agrargipfel von Bund, Ländern und Verbänden. Bei ihrer Winterklausur in Kehl hat die Fraktion ein Positionspapier zur Landwirtschaft beschlossen. Aus der Redaktion Landespolitik Knut Bauer.
Die Agrarkürzungen müssten vollständig zurückgenommen werden, weil es sich bei den bisherigen Plänen nur um Scheinkompromisse handle, so CDU-Fraktionschef Hagel. Der Ampelregierung wirft er krasses Politikversagen vor, weil vor den Beschlüssen niemand mit den Bauern gesprochen habe. Einen weiteren Schwerpunkt zieht die CDU im Bildungsbereich. Für den Ausbau der frühkindlichen Bildung und der Grundschulen sei seine Fraktion bereit, im Haushalt Geld in die Hand zu nehmen, betont Hagel. Die derzeitige Grundschulempfehlung gehört seiner Ansicht nach auf den Prüfstand. Beim Gymnasium und der Frage G8 und G9 gelte es, eine Kannibalisierung zwischen den verschiedenen Bildungsangeboten zu verhindern.
Der Lörracher SPD-Bundestagsabgeordnete Taki Mehmet Ali kritisiert den Gesetzentwurf zum Bürgergeld seines Parteikollegen Arbeitsminister Heil. Die darin enthaltene Regelung, sogenannten Arbeitstotalverweigerern bis zu 2 Monaten das Bürgergeld zu streichen, gefährde nach Alis Ansicht das Kindeswohl.
Mir geht es vor allem um das Kindeswohl. Wenn die Eltern beispielsweise keine Regelsätze mehr überwiesen bekommen, also das Geld zum Leben, dann bleiben gegebenenfalls nur noch das Geld für die Kinder übrig. Und dann muss man von diesem Geld insgesamt den ganzen Haushalt bewirtschaften. Und da sehe ich sehr, sehr viele Probleme im Hinblick auf die Kinder und möglicherweise auch Einschränkungen der Kinder. Und darüber müssen wir noch in der Fraktion reden.
Soweit der Lörracher SPD-Bundestagsabgeordnete Taki Mehmet Ali. Er hofft noch auf Nachbesserungen am Gesetzentwurf. Auf ihrer Südostasienreise hat sich Außenministerin Baerbock zu den Militärschlägen der USA und Großbritanniens gegen die Houthi-Rebellen im Jemen geäußert. Sie sagte, die Angriffe stünden im Einklang mit dem individuellen und dem kollektiven Recht auf Selbstverteidigung der Charta der Vereinten Nationen. Die russische Regierung verurteilte dagegen die Angriffe und beantragte eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. Die Houthi-Rebellen selbst drohten mit Vergeltung. Warum der Kampf gegen die Houthi im Roten Meer sich auch auf den weltweiten Handel auswirkt, das erklärt Professor Jörg Funder von der Uni Worms.
Wenn der Kanal bzw. die Zuführungsroute durch das Rote Meer zum Suezkanal wieder sicher ist oder sicherer ist, kann das auch die großen Reedereien dazu bewegen, diesen Seeweg wieder zu nehmen und damit auch zu geringeren Kosten und letztlich eben auch schneller zu liefern aus Asien nach Europa.
Soweit der Handelsexperte Professor Jörg Funder. Und heute wurde auch bekannt, dass Tesla sein Werk in Grünheide für 14 Tage schließt, weil Frachtschiffe wegen der angespannten Lage im Roten Meer einen Umweg über das Kap der Guten Hoffnung nehmen müssen. Israel hat sich heute vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen den Vorwurf verteidigt, seine Truppen verübten im Gazastreifen einen Völkermord. Geklagt hat Südafrika. Aus Den Haag, Ludger Katzmirzak.
Israel befinde sich in einem Verteidigungskrieg gegen die Hamas und nicht gegen die palästinensische Bevölkerung, so der israelische Jurist Tal Becker in seiner Replik auf die Anklage. Die Forderung Südafrikas, dass Israel seine Militäroperation in Gaza einstellen müsse, bezeichnete er als absurd, denn die Aktionen richteten sich gegen eine Terrorgruppe, die ihrerseits eine Agenda des Völkermordes verfolge. Den brutalen Angriff der Hamas vom 7. Oktober des vergangenen Jahres, dem fast 1200 Israelis zum Opfer fielen, nannte Becker den größten Massenmord an den Juden innerhalb eines Tages seit dem Holocaust. Wie schon gestern standen sich vor dem Den Haager Friedenspalast, dem Sitz des IGH, hunderte pro-israelische und pro-palästinensische Demonstranten gegenüber. Die Kundgebungen blieben weitestgehend friedlich. Über mögliche Sofortmaßnahmen gegen Israel wird das höchste Gericht der Vereinten Nationen vermutlich schon innerhalb weniger Tage entscheiden. Sollte es zu einem Hauptverfahren wegen des Völkermordvorwurfs kommen, würde dies wohl Jahre dauern.
Fokus Südwest.
In Bad Neuenahr-Ahrweiler haben das Land Rheinland-Pfalz, der Kreis und die Stadt einen Vertrag mit 3 Hochschulen unterzeichnet. Es geht um die Gewässerwiederherstellung der Ahr. Die soll jetzt in den kommenden 6 Jahren wissenschaftlich beobachtet werden. Dafür stellt das Land 1,8 Millionen Euro zur Verfügung. Im Einzelnen geht es um die Sanierung des Flussbettes der Ahr sowie von Böschungen und dem Ufer, die bei der Flutkatastrophe 2021 zerstört worden waren. Dazu sagte die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder:
Das Gewässer muss wiederhergestellt werden, so heißt das fachlich. Diesen Plan gibt es jetzt, da stehen 1000 Maßnahmen drin und es ist total wichtig, dass wir dies auch gut wissenschaftlich begleiten und untersuchen, damit wir auch viel aus dieser Baustelle dann auch lernen. Wie sind die Auswirkungen auf den Menschen? Was bedeutet das für die Fische? Was bedeutet das für die Gewässerqualität? Diese ganzen Aspekte auch wissenschaftlich zu untersuchen, hilft uns auch in anderen Regionen und anderen Gewässern in Deutschland.
Soweit die rheinland-pfälzische Umweltministerin Eder. Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz leiden viele Menschen weiter unter den Spätfolgen ihrer Corona-Infektion. Wie viele Menschen genau Long-Covid haben, das kann die Wissenschaft noch nicht sagen. Und auch Therapien gibt es noch nicht. Aus Sicht des Neurologen Jonas Hosp von der Uniklinik Freiburg ist es jetzt wichtig, die Krankheit zumindest eindeutig nachweisbar zu machen. Denn oft würden die Symptome medizinisch nicht eindeutig Long-Covid zugeordnet, sagte Hosp.
Alles ist normal und trotzdem geht es ihnen eben schlecht. Und für viele Patienten wäre das, denke ich, auch für die Psychologie her extrem hilfreich, wenn man da einen Test machen könnte. Und das heißt dann am Ende, jawohl, das ist Post-Covid. Und da gibt es überhaupt keinen Zweifel.
Soweit Jonas Hosp von der Uniklinik Freiburg. Vor dem Landgericht Mannheim hat der Prozess gegen 2 Polizisten begonnen. Die Anklage lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge im Amt. Vor fast 2 Jahren war ein 47-jähriger Kroate auf dem Mannheimer Marktplatz nach einem Polizeieinsatz gestorben. Christian Scharf hat den Prozessauftakt verfolgt.
Ausgangspunkt dieses Prozesses ist ja, dass die Staatsanwaltschaft dem Hauptangeklagten, das ist ein 27-jähriger Oberkommissar, diesem jungen Polizisten vorwirft, durch Schläge auf den Kopf des 47-Jährigen und das Herunterdrücken des Mannes auf den Boden seinen Erstickungstod tatsächlich verursacht zu haben. Und die Verteidigung hat dagegen heute komplett Front gemacht, hat gesagt, nein, der Tod ist nicht dadurch eingetreten, sondern durch Herzversagen des Mannes. Er sei schwer herzkrank gewesen. Und das will man auch nachweisen durch einen eigenen Gutachter, der nachweisen soll, dass der Mann einige Herzerkrankungen hatte. Und dabei hat die Verteidigung es nicht gelassen. Sie hat gleichzeitig das Gericht scharf angegriffen. Das Gericht habe Akteneinsicht an wechselnde Rechtsanwälte der Nebenklage zugelassen, ohne den Angeklagten vorher zu informieren. Und dieses Verfahren sei rechtswidrig gewesen. Also es war schon ordentlich Zunder in dem Prozess gleich zum Auftakt.
Und dann war da noch.
Unter dem Amazonas-Regenwald in Ecuador haben Forscher eine etwa 2500 Jahre alte riesige Stadtlandschaft nachgewiesen. In der Fachzeitschrift Science beschreiben sie das früheste und größte Beispiel für eine Stadt mit Landwirtschaftssystem, das je im Amazonasgebiet gefunden worden ist. Aus der SWR-Wissenschaftsredaktion Julia Nestlen.
Die Analysen zeigen eine Siedlungslandschaft über hunderte Quadratkilometer. Garten- und Feldterrassen, Wohnsiedlungen, Plätze für Zeremonien und lange Straßen, die bis zu 15 Meter breit waren. Lange galt das Amazonasgebiet als weitgehend unberührter Urwald. Doch vor etwa 2500 Jahren könnten hier am Rio Upano, der zum oberen Amazonas-Flusssystem gehört, mindestens 10.000 Menschen gelebt haben. Die Forschungsgruppe vom Centre National de la Recherche Scientifique in Paris hat die Topographie mit Hilfe von Laserscans und Feldstudien analysiert. Die Entwicklung in dem Gebiet sei vergleichbar mit Städten der Maya-Kultur in Mexiko und Guatemala oder dem Gizeh-Plateau in Ägypten. Nach Ansicht des Forschungsteams zeigt die Entdeckung, dass die Kulturen und das archäologische Potenzial des Amazonasgebiets bisher unterschätzt worden sind.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.